Deutschlandfunk Nova.
Herzlich willkommen. Eine Stunde History live. Hier ist euer Gastgeber heute Abend, Markus Dichmann.
Hallo Leipzig. Wow, volle Bude. Schön, dass ihr alle da seid. Das Herz habe ich heute hier in eurem schönen Leipzig geschenkt bekommen beim Mittagessen. Und das passt vielleicht auch ganz gut zu unserer Show, die wir heute machen, zu unserer Ausgabe Eine Stunde History. Aber erstmal vielleicht nochmal ein bisschen Radau für alle Podcast-Hörerinnen und Hörer, die das hier erst in ein paar Wochen hören, dass wir die begrüßen, dass sie auch am Start sind. Also bitte nochmal Applaus.
Oh wow. Ja.
Ich habe nicht nur dieses Herzgeschenk bekommen beim Mittagessen, sondern wir haben uns heute darüber Gedanken gemacht, dass wir Ende des Jahres, Anfang des kommenden Jahres dann bald 400 Ausgaben Eine Stunde History gemacht haben werden. Dachte ich auch so, wow. Und dann wurde ich aber auch kurz ein bisschen nachdenklich, auch mit diesem Herzchen und so, weil in wie vielen dieser 400 Ausgaben haben wir über Krieg gesprochen? Ja, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Kalter Krieg. Punischer Krieg, Perserkriege, Rosenkriege, Hundertjähriger, Siebenjähriger Krieg, Einigungskriege, Bürgerkriege, Befreiungskriege, Vietnam, Korea, Afghanistan, Syrien, Ukraine. Ich habe die Hälfte vergessen, locker. Deshalb ist es schön, dass wir heute mal über Frieden sprechen können. Allerdings, ihr könnt es euch vorstellen, zum Frieden gehört irgendwie auch der Krieg. Der Krieg, über den wir sprechen wollen, ist der 30-Jährige und der Frieden der Westfälische. Und dazu gehört ein Typ, ihr kennt ihn, der ist eigentlich ganz friedliebend so.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hallo Leipzig.
Grüß dich. Ich bin direkt mal abgehauen von Matthias. Wir kennen uns schon viel zu gut. Stattdessen möchte ich mit euch ein paar... Bitte?
Sag was. Ich wollte erst mal sagen, ihr lebt in einer wunderbaren, schönen Stadt. Großartig. Toll.
Der 30-jährige Krieg ist eine ziemlich harte Nuss zum Knacken. Ich kann nicht empfehlen, abends vorm Schlafengehen Bücher drüber zu lesen. Weil da kriegt man erstens Albträume und zweitens kann man morgens wieder von vorne anfangen. Aber mal so ein paar Basics. Wer weiß denn, wann der war, dieser 30-jährige Krieg? Und ich mache das ganz unangenehm super. Wenn jetzt sich keiner gemeldet hätte, hätte ich rangenommen. Aber, oh, Entschuldigung, wer bist denn du?
Ich bin Mathis.
Hey Mathis, wann war er denn?
1618 bis 1648.
Bernd Stark. Ja, Mathis hat Applaus verdient. Hast du das im Schulunterricht gelernt oder bist du einfach ein interessierter junger Mann?
Schulunterricht.
Echt, ja? So was habe ich da nicht gelernt. So. Wo war denn dieser 30-jährige Krieg eigentlich? Oh, hier hat jemand schwer geschnauft. Eine Idee?
Ja, im Grunde fast überall, vor allen Dingen aber im heutigen Deutschland und umgebende Gebiete.
Heutiges Deutschland finde ich eine ziemlich gute Antwort und fast überall, also auch ein Applaus wert gewesen auf jeden Fall. Jetzt gehe ich nochmal darüber, weil jetzt kommt eigentlich die erst richtig fiese Frage. Worum ging es denn eigentlich in diesem 30-jährigen Krieg? Ich sag jetzt schon mal, diejenige, die sich meldet, hat dann den Telefonjoker Matthias auf ihrer Seite. Sie schauen mich so schön an. Eine Idee?
Ja, um die Glaubensfrage. Ob ihr evangelisch oder katholisch?
Matthias.
Ja, gar nicht so schlecht. Also da ging es auch darum, das ist keine Frage. So, jetzt aber.
Ja, worum ging es denn?
Naja, es waren sehr viele Konflikte gleichzeitig. Das war das erste Problem. Und die waren alle schwerwiegend und die gingen alle ineinander über, waren alle zeitgleich. Also etwas, was wir heute auch so ein bisschen erfahren. Und sie spielten eben auch in einer Region. Das war ja eben auch schon angedeutet worden. Das stimmt. Und man muss natürlich vorsichtig sein, aber wir haben tatsächlich die ein oder andere Parallelität zu unserer heutigen Situation. Und auch damals, da bin ich ganz sicher, haben die Menschen nicht so richtig verstanden, wie das eigentlich alles passiert ist.
Okay, du hast gesagt, es gab viele Probleme, Konflikte, die sich überlagert haben. Den religiösen haben wir auch gerade schon gehört. Welche denn aber noch?
Ja, den muss man noch mal ganz kurz auseinanderhalten. Also es gab die Lutheraner, 1517, ist ja noch auch aus dem Schulunterricht bekannt. Luther beginnt mit den Thesen und daraus wird die Reformation und die Protestanten. Und dann gab es natürlich die römisch-katholischen, also die, die dem Papst weiterhin folgten und dann das wurden oder waren, was wir heute Katholiken nennen. Und mit der Zeit vor diesem Krieg, also Anfang des 17. Jahrhunderts, beginnen sich beide Seiten zu bewaffnen. 1608 ist es die Protestantische Union und 1609 die Katholische Liga. Und dann kann man sich ja vorstellen, dann stehen dann zwei bewaffnete Gruppierungen sich gegenüber und streiten sich sozusagen um die Freiheit der Religion. Die Katholiken wollten rekatholisieren, also die Protestanten wieder zurückholen. Und die Protestanten wollten das Gegenteil, nämlich Protestanten bleiben. Und daraus wurde dann für viele so etwas wie dieser Krieg ist irgendwie Gottes Wille. Das ist der Kampf gegen einen Antichristen, gegen einen Ketzer. Die Protestanten waren da die Ketzer und so weiter. Also es war dann eine aufgeladene religiöse Spannungsstimmung.
Das ist der religiöse Teil des Konflikts. Der andere Teil ist, heute würde man vielleicht das Wort ordnungspolitisch
in den Mund. Ja, wir haben zu der Zeit einen Kaiser. Ja, das ist für uns ein bisschen ungewöhnlich, aber es gab einen Kaiser. Das war die Zentralmacht im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Und daneben gab es ganz viele Territorialfürsten und diese Territorialfürsten, die hatten natürlich versucht, sozusagen ihre Machtbasis oder ihre Einflusssphären mindestens mal zu erhalten, möglichst noch zu erweitern. Und manchmal hat man so das Gefühl, das ist heute auch noch so, wenn die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten nach Berlin einreiten, dann ist es auch so ähnlich irgendwie wie damals, nicht so ganz gut vergleichbar, aber immerhin. Und insofern musste es eine Machtbalance geben zwischen diesen beiden Gewalten und die gab es auch mit verschiedenen Friedensversuchen und verschiedenen Strukturen. Und man merkte so allmählich, dass diese Machtbalance auseinandergerät. Und da gibt es ein Datum, da kann man das so ein bisschen dran festmachen, das war 1608. Da gab es einen Reichstag in Regensburg und der sollte eigentlich eine Intervention beschließen, weil es in Donauwörth blutige Übergriffe gegeben hat bei Rekatholisierungsversuchen. Und man konnte sich auf diesem Reichstag nicht einigen, diesen verfassungswidrigen Vorgang sozusagen zu bestrafen. Und daran konnte man sehen, es funktioniert nicht mehr, dieses Miteinander zwischen der Zentralgewalt und den Teilfürsten und den Territorialherren.
Wenn man sich dann so anschaut, was dann in den nächsten Jahren und Jahrzehnten folgt, vielleicht wieder ein Begriff von heute, war dieses Heilige Römische Reich zu dem Zeitpunkt so eine Art Failed State geworden eigentlich. Auf jeden Fall sehr instabil.
Es war instabil und es gab noch viele andere Dinge, die eben auch instabil wirken konnten. Es gab mehrere Kriege parallel sozusagen in dieser Zeit. Ich habe mal so ein paar aufgeschrieben. In Frankreich waren die Hugenottenkriege, das war auch Religionskrieg. Die Niederlande standen in einem 80-jährigen Befreiungskampf von der spanischen Herrschaft Philipps II. Gleichzeitig gab es einen polnisch-russischen Krieg, weil der polnische König wollte gerne auf den russischen Zarenthron. Die Heilige Liga kämpfte gegen das Osmanische Reich. Also es war ein ziemliches Kuddelmuddel. Und es ist im Grunde genommen auch ein Hegemonialkonflikt. Also um die Frage ging es, wer ist eigentlich die Vormacht in Europa?
Diesen Konflikt, diesen 30-jährigen Krieg, wollen wir jetzt nochmal für euch nachzeichnen. Wir versuchen das irgendwie, das Unmögliche möglich zu machen, versuchen es in 5 Minuten. Aber wir sind da extrem gut ausgestattet, weil das nämlich ein Job ist für meine History-Kollegin Wiebke Lehnhoff.
Der 30-jährige Krieg.
30-letá válka.
Det 30-åriga kriget.
Vojna 30-letnja.
La guerre de 30 ans.
Tralveårskrigen.
Der 30-jährige Krieg.
Dreißig Jahre lang herrscht Krieg in großen Teilen Mitteleuropas von 1618 bis 1648. Angefangen hat alles wegen Religionsstreitigkeiten, denn seit der Reformation im Jahr 1517 stehen sich in Europa zwei Konfessionen gegenüber, Katholiken und Protestanten. 100 Jahre später sind die meisten Menschen in Böhmen, im heutigen Tschechien, protestantisch. Aber beherrscht werden sie von Wien aus von den katholischen Habsburgern, wie das gesamte riesige Heilige Römische Reich deutscher Nationen. Und die Habsburger wollen jetzt, dass die Menschen entweder rekonvertieren zum Katholizismus oder das Land verlassen. Das sorgt für einen Aufstand in Böhmen ab Mai 1618. Der Konflikt eskaliert militärisch mit der Schlacht am Weißen Berg bei Prag im November 1620. Beide Seiten, die protestantische und die katholische, scharen weiter Verbündete um sich. Dadurch dehnt sich der Konflikt von Böhmen aus nach Westen in weitere Regionen und Länder Europas. Beteiligt sind neben dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nationen vor allem Schweden, Dänemark und Frankreich. Sie führen Krieg miteinander und gegeneinander in unterschiedlichen Konstellationen. Dabei geht es längst nicht mehr nur um Religion, sondern darum, welche Herrscher und ihre Verbündeten wo die Macht haben. Mehrere Versuche, Frieden zu schließen, scheitern. Unter dem langen Krieg leidet vor allem das einfache Volk. Der Chronist Gottfried Adrehe schreibt:
In der unteren Pfalz waren kaum 200 Bauern übrig, da die übrigen teils an Hunger und Pest gestorben, teils von den Kaiserlichen erwürgt und von Soldaten weggeschleppt worden waren. Der Hunger zwang auch die Leute zu den unnatürlichsten Nahrungsmitteln. Die Hungernden erschlugen einander selbst, durchwühlten Gottesäcker, erstiegen Galgen und nahmen die Toten zur Speise hinweg.
Nach mehr als 20 Jahren Krieg ist den europäischen Herrschern klar, so geht es nicht weiter. Unzählige Tote auf allen Seiten, kein Geld in den Kriegskassen, hohe Verschuldung, verwüstete Orte und Ländereien. Nun muss verhandelt werden. Aber wo? Niemand will sich auf das Gebiet der Gegenseite begeben. Nach einigem Hin und Her werden im Jahr 1641 zwei Verhandlungsorte ausgesucht, Münster und Osnabrück. Also ziehen ab 1642 viele Gesandte nach Osnabrück und Münster, denn um Frieden verhandeln wollen nicht der Kaiser und die Könige und Fürsten selbst, sondern sie schicken bevollmächtigte Vertreter, also Diplomaten und Juristen mit politischer Erfahrung. Rund 150 nationale und internationale Vertreter und deren Anreise mit Gefolge und Hausstand dauert. Dann muss noch festgelegt werden, wer überhaupt mit wem auf Augenhöhe verhandeln darf. Denn eine Versammlung in dieser Form gab es noch nie. Deshalb ist unklar, welche Rangfolgen gelten sollten, welche Zeremonielle und Abläufe. Das festzulegen zieht sich hin. Dadurch können die Gesandten erst ab dem Jahr 1644 richtig verhandeln. Der Krieg geht parallel die ganze Zeit weiter. Es gibt keinen Waffenstillstand. Nur Münster und Osnabrück gelten als neutrales Gebiet und die Verbindungswege dazwischen. Auf diesen Wegen und noch viel längeren Strecken sind nun dauernd Reiter unterwegs, die chiffrierte Botschaften zwischen den Gesandten und ihren Herren hin und her bringen. Von Münster nach Wien ist ein Bote 10 bis 14 Tage unterwegs. Bei Hof angekommen, wandert eine Nachricht und die Reaktion darauf dann durch die Gremien, bis schließlich eine neue Anordnung zurückgeschickt wird. Das dauert. Schließlich, nach 4 Jahren Verhandlungen, einigen sich die Gesandten im Jahr 1648 erst auf den Friedensvertrag von Osnabrück, dann auf den Friedensvertrag von Münster.
Paragraph 1. Es möge ein christlicher allgemeiner und immerwährender Friede sowie wahre und aufrichtige Freundschaft herrschen zwischen der heiligen kaiserlichen Majestät und der heiligen allerchristlichsten Majestät sowie sämtlichen Verbündeten und Anhängern und deren Erben und Nachfolgern. Und es soll dieser Friede aufrichtig und ernstlich eingehalten und beachtet werden.
Die Nachricht vom Frieden spricht sich langsam herum. Die Bevölkerung ist durch die langen Jahre des Krieges zunächst verunsichert und traut dem Frieden nicht. Außerdem verbessert sich ihre Lage erstmal nur wenig. Ein Schwabe schreibt in seine Familienbibel:
Sie sagen, der schreckliche Krieg sei jetzt vorbei, ist aber noch nirgends ein Fried zu spüren. Überall sind Neid, Hass und schlimmere Dinge. Der Krieg hat uns so gelehrt. Wir Leute leben wie die Tier, essen Rinden und Gras. Viele Leute sagen, es sei jetzt gewiss, dass kein Gott ist.
Durch den Krieg sind ganze Landstriche in Europa verwüstet und zum Teil entvölkert. Vor allem Gebiete im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Allein dort sind etwa 4 Millionen Menschen gestorben.
Wiebke Lehnhoff für eine Stunde History. Danke, Wiebke. Wir haben gerade gehört, dass den Leuten in ihrer Zeit natürlich dieser Krieg sehr in den Knochen steckte, dass erste Zweifel aufkamen, ob es überhaupt einen Gott gibt, ja, in einer ansonsten sehr gläubigen Gesellschaft dieser Zeit. Und gleichzeitig sahen andere wiederum in diesem Krieg die Strafe Gottes, je nachdem, ob man jetzt auf der Seite der vermeintlichen Ketzer oder der vermeintlich wahren Gläubigen war. Tyrannei, Krieg, Hunger und Krankheit, da wird es dann richtig apokalyptisch. Und insofern muss man sagen, hat Historiker Georg Schmidt einen wirklich treffenden Titel für sein Mammutwerk über 800 Seiten stark über den 30-jährigen Krieg ausgewählt, nämlich Die Reiter der Apokalypse. Und jetzt bitte ich ihn auf die Bühne.
Dankeschön.
Hallo, Herr Schmidt. War das so? Dachten die Menschen damals, es käme die Apokalypse?
Das ist schwer zu sagen, aber sie wussten natürlich und viel besser als heute, was die Apokalypse bedeutet. Mhm. Und sie kannten die Bibel halt viel besser, als wir mit der Bibellektüre vertraut sind. Und das Problem war eigentlich, dass man gesehen hat, es kommt Krieg und wir haben schon durch die kleine Eiszeit Hunger. Und jetzt werden die Dinge zusammengebracht und es taucht im Herbst 1618 ein großer Komet am Himmel auf und Kometen sind Unglücksboten, die Rute Gottes. Und das alles zusammen wird natürlich sofort zu der Reiter der Apokalypse. Das sind die Vorboten auf das Ende und zwar das Ende dieser Welt. Nun ist das aber auch für Pfarrer schwierig, das sozusagen den Leuten zu vermitteln, sondern sie überlegen und deswegen ist sehr oft die Rede von der apokalyptischen Trias, aber nicht von der Reiter der Apokalypse, weil das sozusagen notwendig dann bestimmte Folgen hat, die auf den Weltuntergang oder das Weltende Gottesgericht zulaufen. Mhm.
Sie haben ja bis eben zugehört. Wir haben so drei Konfliktebenen ausgemacht. Ein religiöser Konflikt, ein ordnungspolitischer Konflikt im Reich und ein hegemonialer Konflikt in Europa. Haben wir das so richtig verstanden? Haben wir was Wichtiges vergessen? Würden Sie das ausnehmen?
So weit würde ich zunächst zustimmen.
Das ist schon mal gut.
Aber wenn man sich ein bisschen genauer die Dinge ansieht, dann wird man sagen müssen, im Reich stehen sich nicht zwei bewaffnete Blöcke über 100 Jahre oder auch nur seit Gründung von Union und Liga gegenüber, sondern die beiden konfessionellen Bündnisse wurden ausdrücklich mit dem Ziel des Friedens gegründet. Und die Bewaffnung ist auch begrenzt. Und wenn ein Krieg vorher ausbrechen können, dann am Niederrhein mit französischer Beteiligung. Aber da wurde französischer König ermordet und damit fiel das aus. Der Krieg bricht eher zufällig in Böhmen aus, wobei man sagen muss, zufällig ist auch insofern etwas falsch, sondern das war schon so ein Hotspot, würde man heute sagen. Aber da geht es zunächst mal um die Macht. Und mein Kollege Johannes Burkhardt, leider vor kurzem verstorben, hat davon gesprochen, das ist ein Staatsbildungskonflikt oder Staatsbildungskrieg gewesen. Mhm. Es geht darum, einen böhmischen Staat zu gründen. Die Stände wollen selbstständig werden von der katholischen habsburgischen Macht. Ja. Und das führt zu den Dingen, die dann in Prag als Fenstersturz allgemein bekannt sind. Dann kommt die Schlacht, die schon angesprochen worden ist. Dann ist der Krieg eigentlich zu Ende. Und dennoch geht er weiter.
Mhm. Mächte einsteigen in diese.
Er geht deswegen weiter, weil einer der Sieger, nämlich der Herzog von Bayern, jetzt seine Beute haben will und die Beute so ohne weiteres ihm nicht ausgehändigt wird. Mhm. Das heißt, er will Kurfürst werden, er will die Oberpfalz, das Gebiet, was auch zur Pfälzer Kurfürst gehörte.
Kurfürsten sind die Fürsten, die den Kaiser wählen.
Das sind die Fürsten, die den Kaiser wählen und dann anschließend geht der Krieg weiter bis nach Heidelberg. Auch dort siegt die Liga mit diesem Herzog von Bayern beziehungsweise deinen Kurfürsten. Und dennoch ist der Krieg wiederum nicht zu Ende, weil jetzt plötzlich das Problem auftaucht, es gibt neue Vorfelder. Also protestantisches Norddeutschland, was jetzt noch abgesichert werden muss gegen die katholische Hegemonie und eine zukünftige Machtstellung des Kaisers. Und so kann man sozusagen von Etappe zu Etappe diesen Krieg über 30 Jahre nachverfolgen.
Protestantisches Norddeutschland, da kommt dann Schweden ins Spiel. Ne? Das ist vielleicht einer von diesen ausländischen Mächten, die wir uns mal genauer noch anschauen
sollen. Genau, Schweden kommt in dem Moment im Spiel, als der Kaiser seine Macht überzieht. Mhm. Als er nämlich nicht mehr nur rekatholisieren will, sondern auch, wie es in einer Flugschrift von 1629 heißt, er will den Meister von Deutschland spielen. Also er will wirklich herrschen. Nicht nur diese, was angesprochen worden ist, mit den Fürsten zusammen dieses Reich kontrollieren und regieren, sondern er will jetzt über sie herrschen. Und das ist nicht nur ein Problem in Deutschland. Natürlich wollen das vor allen Dingen die evangelischen Stände nicht. Aber das andere Problem, was auftaucht, das ist eine Gefahr für Europa. Denn wer die Mitte Europas beherrscht und noch mit Spanien im Bunde ist, auch von den Habsburgern regiert, der wird natürlich zu einer Universalmacht und kann ganz Europa die Gesetze vorschreiben.
So und kommt auch Frankreich jetzt wieder ins Spiel.
So kommt zunächst die Schweden ins Spiel. Mhm. Und dann kommt etwas später dann Frankreich auch ins Spiel. Die erklären zunächst mal den Spaniern den Krieg und dann dem Kaiser, nie dem Reich.
Wir haben das vorhin gehört, Herr Schmidt, wie brutal dieser Krieg war. Sie schreiben in Ihrem Buch dazu, ich habe mir ein Zitat rausgeschrieben, zwischen Mainz und Frankfurt war das Land menschenleer, weit und breit niemand mehr am Leben. Warum war dieser Krieg so brutal eigentlich?
Naja, der Krieg hat relativ lange gedauert, denn er wurde mit großen Armeen auf einem relativ begrenzten Gebiet, nämlich eigentlich nur den heutigen Deutschland, Teilen von Österreich, also vor allen Dingen Niederösterreich und Böhmen geführt. Und wenn man bedenkt, dass auch 1648 noch über 200.000 Soldaten unter Waffen waren, die müssen ja irgendwie ernährt werden und sie müssen sich selber irgendwie ernähren. Und wenn eben Heere durch diese Gebiete gezogen sind, und das ist der Bericht eines englischen Gesandten, den Sie dort zitieren, dem ist das so vorgekommen. Ja? Das darf man nicht wörtlich nehmen. Ja? Mhm. Dem ist das so vorgekommen, dass da Menschen leer wären. Aber wir wissen, dass bis zu 40% der Bevölkerung im 30-jährigen Krieg ihren Tod gefunden haben und dass wir, glaube ich, so Immobilien- und Ressourcenverluste von über 50% hatten.
Deutschland war völlig erschöpft, schreiben Sie da an einer Stelle auch. War das eigentlich die entscheidende Bedingung für überhaupt Friedensverhandlungen? Musste man sich erst aneinander so abarbeiten, dass überhaupt der Frieden in Blick wieder geraten konnte?
Ja, man könnte auch sagen, vorher war der Frieden nicht möglich, weil die Armeen eben nicht demobilisiert werden konnten. Das konnte niemand mehr bezahlen. Und jetzt ist eben der Punkt erreicht, wo die Armeen auch in Feindesgebiet nicht mehr ernährt werden können. Und jetzt ist dieses Problem da, dass man doch dann Frieden machen muss und man einsieht und auch die Geistlichen, die Pfarrer, die Prediger, auch höhere Theologen, Beichtväter, Hofprediger, die plötzlich erkennen, dass dieser gottgewollte Krieg, von dem sie die ganze Zeit gepredigt haben und was auch gesagt worden ist, um eben den konfessionellen Gegner zu vernichten, dass die Menschen gar nicht wissen können, was Gott will. Und dass Gott auch nicht unbedingt auf die menschliche Hilfe angewiesen ist, um seine Ziele zu verwirklichen. Und da bricht sozusagen das ganze Gebäude, was ich auch als Fundamentalismus bezeichnen würde, das bricht zusammen. Und jetzt wird in Münster und Osnabrück eine der ganz großen Leistungen, wird sozusagen Gott vom Spielfeld genommen. Es wird politisch argumentiert und es wird ausschließlich politische Regelungen auch in der Glaubensfrage
gefunden. Weil das dauert über 10 Jahre, ne, diese Diskussion.
Diese Diskussion, ja, die geht auch erst in den 40er Jahren so richtig los, wenn etliche Pfarrer dann plötzlich sagen, wieso hängen wir eigentlich in Kirchen Waffen auf? Wie ehren dort die Generäle? Also Dinge, die heute auch noch diskutiert werden. Das ist sozusagen ja nicht in der christlichen Botschaft enthalten.
Dieser Westfälische Frieden feiert jetzt 375-jährigen Geburtstag und bei Ihnen kommt er auch ganz gut weg, Herr Schmidt. Ich habe noch ein Zitat. Sie nennen den Westfälischen Frieden einen Meilenstein auf dem Weg zu Gewissensfreiheit und Toleranz. Er gehöre zum Wurzelwerk der Menschen- und Bürgerrechte.
Würde ich nach wie vor behaupten. Ja. Man muss sich Folgendes vorstellen. Es wird dort Regelungen getroffen. Einmal darf der Landesherr nicht mehr die Konfession bestimmen seiner Untertanen, sondern es wird eine Landeskonfession, Stichjahr 1. Januar 1624 festgelegt. Und wer die Mehrheit dort wird Landeskonfession und das bleibt so. Das heißt beispielsweise in Sachsen, als der Kurfürst dann katholisch wird, hat das für die Landeskonfession überhaupt keine Auswirkung mehr. Die bleiben lutherisches Sachsen. Das ist der eine Punkt. Aber es werden Regelungen getroffen, wie mit den Minderheiten umzugehen ist. Und bevor wir jetzt das Ganze in den falschen Hals bekommen, es geht nur um die christlichen Minderheiten. Das sind keine Regelungen für Juden und andere Arten von Glaubensbekenntnissen oder Glaubensgemeinschaften. Es geht nur um die drei großen christlichen Konfessionen. Aber für die werden Garantien geschaffen, dass die in Frieden mit den anderen und auch mit den gleichen Rechten wie die anderen leben können. Also es darf keine Eigentumseingriffe geben. Die müssen ihre Kinder in Schulen gehen lassen können, möglicherweise auch in einem fremden Territorium. Dort können sie auch in die Kirche gehen. Sie dürfen nicht von Beerdigungen oder aus Zünften ausgeschlossen werden. Und alles das wird haarklein in diesem Frieden geregelt, sodass man durchaus sagen kann, für die Mitglieder der drei großen Konfessionen herrscht dann Toleranz oder Frieden.
Wie aber gesagt, kleiner nicht Blick die ins, anderen. Ja, kleiner Blick ins Nähkästchen, Herr Schmidt. Wir haben ja vorhin schon wild diskutiert, ob das jetzt aber, und da würden Sie das Urteil vielleicht ein bisschen einklammern oder einschränken wollen, auch wirklich ein europäischer Frieden war, eine europäische Friedensordnung. Da sagen Sie ziemlich deutlich,
also nee, das war's nicht. Da bin ich nicht nur ganz, das ist dezidiert, wenn Sie den Frieden legen, es gibt nicht eine einzige Bestimmung, und Sie können ihn gerne und können mich dann anmailen, es gibt nicht eine einzige Bestimmung, die sich nicht auf das Heilige Römische Reich bezieht, und zwar auf das Reich als ein politisches System und das Lehnsreich. Ich kenne jedenfalls keine, auch die Entlassung aus der Reichsverband der Eidgenossen, also der Schweiz, ist natürlich ein Ding, was das Reich auf das Reichslehnsgebiet bezogen wird. Aus dem Reichslehnsgebiet werden sie auch nicht entlassen. Also ich würde dezidiert sagen, das ist kein europäischer Frieden, weil man hat das nicht geschafft. Es waren Universalfrieden eigentlich Verhandlungen vorgesehen, aber das wird Frau Westphal dann sicherlich noch sehr genau erläutern.
Kein Spoiler.
Ja.
Aber ja, das besprechen wir gleich mit Frau Westphal. Stimmt
klar. Ja, also nur wie gesagt, aus meiner Sicht kein europäischer Friede, eindeutig nicht, sondern ein deutscher Frieden, der aber international garantiert wird. Also durch Frankreich und Schweden.
Georg Schmidt, Historiker, danke fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Einigkeit und Recht und Freiheit, Matthias, sowas hat damals keiner gebrüllt vom Westfälischen Frieden, um den jetzt zu verhandeln, sondern wir haben es ja auch gerade gehört, dass die Verhandlungen überhaupt erstmal begonnen, die Idee von Friedensverhandlungen wieder aufkam, lag daran, dass im Grunde alle Seiten zu erschöpft waren, auch um weiterzukämpfen.
Ganz genau, und dann gab es ja noch jede Menge Dinge zu regeln, wie und wo und mit wem vor allem dieser Frieden dann letztendlich ausgehandelt werden soll. Und da gibt es tatsächlich seit 1637, wenn ich richtig sehe, aber anhand der Informationen, die wir gerade gekriegt haben, mache ich jetzt überall ein Konjunktiv dran.
Okay.
Also ab 1637 wird verhandelt, er nickt, Gott sei Dank. Es wird vor allem ganz wichtig...
Wir können weiter nicken und Kopfschütteln, Herr Schmidt, wir gucken.
Und ganz wichtig ist, dass eben frei festgelegt wird, dass der Weg zwischen den beiden Verhandlungsstädten freies Geleit gilt. Das heißt, die Delegierten können also hin und her reiten und die entsprechenden Texte austauschen und natürlich auch dann zu ihren jeweiligen Königshäusern. Das heißt, da kann man tatsächlich sagen, es ist so eine Art Regelung getroffen worden, wie das eigentlich alles vonstatten gehen soll. Und jetzt ist die Frage, die wahrscheinlich viele sich stellen, warum gerade Osnabrück, warum gerade Münster und warum nicht alle meinetwegen in Paderborn. Also in Osnabrück
oder Leipzig,
das wäre auch schön, genau. Also jedenfalls, die haben gesagt, also wir möchten zwischen den Gesandten des Kaisers und der Reichsstände und Schwedens, da wird in Osnabrück verhandelt, und in Münster zwischen den Gesandten des Kaisers und Frankreichs. Merke, Frankreich und Spanien wollten nicht in einem Raum sitzen und Protestanten und Katholiken auch nicht. Und deswegen musste man das halt so voneinander trennen, dass dann eben beide Seiten sozusagen zurechtkamen.
Deshalb kann man heute, wenn ihr mal wollt, sowohl in Münster als auch in Osnabrück ein historisches Rathaus des Westfälischen Friedens besuchen. Aber das haben die natürlich damals nicht gemacht, damit wir heute Sightseeing machen können und zwei Städtetrips uns gönnen können im Jahr oder so, sondern das hatte natürlich bestimmte Gründe. Und jetzt sprechen wir eben über diesen Westfälischen Frieden mit Sigrid Westphal, Historikerin. Kommen Sie bitte auf. Ich habe Ihnen auch schon was zu trinken eingegossen. Das ging mit Mikro in der Hand. Sie haben viel geschrieben über den Westfälischen Frieden, ja? Ja, ja, denke schon, Frau Westphal, kann man so sagen, oder? Wir wissen jetzt, in Münster kamen Frankreich, Kaiser, auch die katholischen Stände und in Osnabrück wiederum Kaiser Schweden und die protestantischen Stände zusammen. Aber wie hat man das dann geschafft letztlich an beiden Orten, diesen 30-jährigen Krieg? Wir haben ja gehört, wie brutal er geführt wurde, wie verbissen auch bis zum Schluss. Wie hat man es letztlich dann hingekriegt, eigentlich diese Lösung zu finden?
Ja, also man muss sich
mit einer großen Frage.
Ja, ich wollte gerade sagen, das klingt jetzt irgendwie schon nach dem Stein der Weisen, aber also einmal ist es wirklich so, und da will ich gleich alle Vorurteile etwas beiseite räumen, wenn man 30 Jahre Krieg führt, dann sind kurze Verhandlungen überhaupt nicht denkbar. Also Frieden und Friedensverträge zu erarbeiten, das ist wirklich etwas, ein mühsames Geschäft, und 30 Jahre Krieg, 5 Jahre Friedensverhandlungen, und die waren so komplex, also das kann man sich heute, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen, was dann dort geregelt werden musste, weil eben natürlich auch es ein völlig neuartiges Format war, wenn man so möchte. Also man musste erstmal Regeln entwickeln, wie man überhaupt miteinander verhandelt. Mhm. Und die ersten Jahre, das haben Sie vorhin schon gesagt, da ging es viel um Rangfragen. Also wer steht sozusagen über wem, mhm, und
wer sitzt mit wem am Tisch?
Wer sitzt mit wem am Tisch, und wer darf auf einem Lehnstuhl sitzen und wer darf nur ein Höckerchen haben? Mhm. Also das sind so die, können wir uns heute nicht, doch, wenn man an Putin denkt und den großen Tisch, dann wissen wir, dass solche Fragen ja heute auch noch eine Rolle spielen. Also man musste im Grunde erstmal Regeln entwickeln. Mhm. Und im Endeffekt ist es dann wirklich ja so, dass man versucht hat, diese einzelnen Fragen voneinander zu sondieren, also diese kritischen Fragen, und die dann nacheinander abzuarbeiten. Man muss aber auch sagen, dass der Kongress Mitte Juli 1647 in eine Krise geraten ist. Also da hätte genauso gut, auch der Westfälische Friedenskongress hätte genauso gut scheitern können. Das müssen wir uns klar machen. Das war also mehr als einmal kurz davor, dass das Ganze also überhaupt nicht funktioniert hätte.
Sie schreiben ja auch in Ihren Büchern, dass das auch in Münster quasi am Tag der Friedensverkündung noch auf der Kippe stand, mehrere Stunden vorher nur.
Also auf der Kippe, ich würde mal so sagen, das ist einfach mühsam gewesen. Man hatte einen Frieden ausgehandelt, Friedensinstrumente ausgehandelt, die mussten dann im Prinzip noch verlesen und unterschrieben werden. Und selbst bei dieser Verlesung dieser Friedensverträge gab es dann eben noch Monite, also Einwände, und man wollte im Grunde das Ganze, den Sack nochmal aufmachen. Also bis zum Schluss war das Ganze doch wirklich, eine Wackelkiste. Mhm. Und im Endeffekt geschafft hat man das jetzt, den Frieden herbeizuführen, weil sich in der letzten Phase dieser Friedensverhandlungen, also im Jahr 1648, hat sich so eine ganz kleine Gruppe, die wir als dritte Partei bezeichnen, herausgebildet. Und diese kleine Gruppe, das waren eben nicht die großen Mächte, die irgendwie hier für den Frieden eingetreten sind, sondern das waren im Prinzip Fürsten, Kurfürsten, also eine kleine Gruppe, Reichsstädte waren auch mit dabei. Das war eine überkonfessionelle Gruppe, also das heißt, haben sich Katholiken und Protestanten in dieser Gruppe gefunden, und diese Gruppe war absolut friedenswillig.
Und die haben vermittelt.
Und die haben ja nicht nur vermittelt, die haben auch verhandelt. Also die haben im Prinzip den Frieden verhandelt und haben quasi alle, die dagegen waren, gewissermaßen ausgeschaltet und haben dann Allianzen gebildet und haben dann gesagt, wir wollen den Frieden, auch um den Preis, nicht um jeden Preis, aber doch zu einem hohen Preis. Und dieser Friedenswille und diese Bereitschaft dieser kleineren Gruppe von sogenannten Reichsständen, das war dann das Geheimrezept am Ende, dass sich da gewissermaßen andere Loyalitäten gebildet haben in diesem Verhandlungsgefüge.
Ein Gedanke ist mir bei Ihnen besonders hängen geblieben, weil dieser 30-jährige Krieg vermittelt ja immer so den Eindruck, eben weil er so unglaublich lang und so unglaublich brutal war, dass er irgendwie Dauerzustand war. Und dass eben Krieg, wie ich es ganz am Anfang geschildert habe, irgendwie so der Urzustand von menschlicher Geschichte irgendwie ist. Aber Sie beschreiben ganz schön, dass eigentlich den Zeitgenossen damals auch schon klar war, nee, Krieg ist die Ausnahme, Frieden ist der Normalzustand.
Ja.
Wie äußert sich das? Wie kommen Sie zu der Beobachtung?
Also das hängt natürlich ganz klar mit dem christlichen Grunddenken zusammen. Also dieses christliche Grundverständnis, was Georg Schmidt auch schon vorhin angedeutet hat, mit dem apokalyptischen Denken. Und natürlich die Vorstellung, dass eben Krieg nicht der Normalzustand ist, sondern Frieden der Normalzustand sein sollte. Und dass im Grunde auch ein weltlicher Herrscher dazu verpflichtet ist, für den Frieden einzustehen. Das gehörte mit zu den politischen Pflichten und Rechten in dieser Zeit. Und man musste während des ganzen Krieges auch immer als militärischer Führer dann im Prinzip bekunden, dass es einem ja wirklich nur um den Frieden geht und dass man einen ehrenvollen Frieden herbeiführen möchte. Also es ist eine gewisse Rhetorik dabei, aber es war eben ganz wichtig zu sagen, wir wollen diesen Friedenszustand wiederherstellen. Und je länger der Krieg dauerte, umso dringender natürlich.
Man hört das heute beim Krieg in der Ukraine ja auch mal wieder, dass bei Friedensverhandlungen und Diplomatie es eine Situation geben muss, in der alle das Gefühl haben, zufrieden vom Verhandlungstisch gehen zu können, weil man sonst eben nicht Frieden schließt. War das beim Westfälischen Frieden so? Sind alle zufrieden aus Münster und Osnabrück abgereist?
Ich würde immer sagen, der beste Frieden ist der, wo alle unzufrieden sind damit, weil das
alle heißt, gleich unzufrieden.
Gleich unzufrieden, genau, das meine ich damit. Weil im Grunde ist es doch so, dass man bei Friedensverhandlungen, jede Seite hat Maximalforderungen im Endeffekt. Und wenn man auf seinen Maximalforderungen beharrt, dann wird es keinen Friedensprozess geben, da kommt man nicht zusammen. Das heißt also, bei Friedensverhandlungen, auch auf einem Westfälischen Friedenskongress, war es eben so, dass man mit einer Maximalposition in die Verhandlungen geht und von dem Gegner erwartet gewissermaßen, dass er sich auch mit einer Minimalposition zufrieden gibt. Und beim Verhandeln ist es dann eben ein schrittweises Annähern. Und ohne, dass man etwas abgibt oder auf etwas verzichtet oder kompromissbereit ist, ist eben ein Frieden einfach nicht möglich. Das ist so.
Und war es jetzt in Münster und Osnabrück so, dass alle gleich unzufrieden gegangen sind?
Vielleicht sind die einen etwas unzufriedener gegangen als die anderen. Also die Forschung geht davon aus, dass die katholische Seite weniger zufrieden war als die protestantische Seite. Wir haben ja auch einen einzigen Widerspruch und eine einzige Position. Also der Papst hat ja den Westfälischen Frieden nicht gut geheißen. Also das ist derjenige, der sich damit nicht anfreunden konnte, einfach weil hier diese konfessionellen Verhältnisse nicht im Sinne der katholischen Kirche jetzt geklärt worden sind. Aber de facto war einfach das Bewusstsein da, dass eben so ein Krieg und vor allem die religionspolitischen Fragen, dass die nicht auf einem Weg der religiösen Wahrheitsfindung jetzt geklärt werden können, sondern man muss auch religiöse Fragen auf einem politisch-rechtlichen Wege klären. Und das war sozusagen das Bewusstsein.
Gott vom Verhandlungstisch entfernen, haben wir gesagt.
Man hat darauf verzichtet, jetzt quasi weiter Religionsgespräche zu führen, hat gesagt, jede Konfession hat ihre eigene Berechtigung und im Endeffekt müssen wir das Zusammenleben der Konfessionen miteinander klären und deswegen eine rechtlich-politische Lösung.
375 Jahre später, ist das das, was wir vom Westfälischen Frieden lernen können? Also diese erstmal Mechanismen zu entwickeln, wie man überhaupt Frieden schließt?
Naja, wenn man heute sich ansieht, was wieder weltweit an Kriegsgeschehen los ist, dann würde ich tatsächlich sagen, wir müssen wahrscheinlich über Friedensverhandlungen auch neu nachdenken und darüber nachdenken, wie und mit wem man wirklich verhandeln kann. Die Diskussionen sind ja heute bekannt. Die eine Seite sagt, man kann mit Putin nicht verhandeln. Die andere Seite sagt, wir müssen aber doch irgendwie zu einem Frieden kommen. Was geben wir ab oder wie viele Zugeständnisse können wir gegen überhaupt Putin machen? Also das heißt, wir müssen wahrscheinlich darüber nachdenken, wie man im Grunde überhaupt Friedensverhandlungen führen kann. Und dass wir Friedensverhandlungen führen werden müssen, das, denke ich, steht im Raum.
Danke, dass Sie nicht gespoilert haben. Darüber reden wir nämlich gleich noch ein bisschen ausführlicher. Sigrid Westphal bei uns in einer Stunde History. Danke. Also Frieden ist der Normalzustand, nicht Krieg, ja?
Ja, das ist gut.
Frau Westphal hängen geblieben. Nur herrscht jetzt wieder überall auf der Welt Krieg. Nicht überall, aber in sehr vielen Teilen der Welt. Was denkst du, was kann man sich abgucken, 1648?
Also eben gerade bei Frau Westphal habe ich gedacht, diese zähe Diplomatie, die da notwendig war, die müssten wir uns eigentlich auch wieder angewöhnen, beziehungsweise müssten wir jetzt irgendwie herausholen. Wir müssen einfach akzeptieren, dass wir nicht alle Probleme, die es gibt, im Mittleren und Nahen Osten oder in der Ukraine und Russland-Konflikt, dass man die sozusagen auf einen Streich lösen kann. Wir müssen vermutlich davon ausgehen, genauso wie im Westfälischen Frieden, wenn ein Thema gelöst ist, ein Problem erledigt ist, dann ist das okay und das ist dann auch gelöst. Früher hat man ja gesagt, wenn nicht alle Fragen gelöst und ist gar nichts gelöst. Das ist wahrscheinlich der falsche Ansatz. Und wir müssen, wenn es eben nicht alles zu lösen ist, auf Folgekonferenzen gehen. Und ich finde, dass das eine Möglichkeit wäre, wie man eben auch Konflikte lösen kann, die wirklich schwierig sind.
Das kann aber wahrscheinlich nur funktionieren, wenn man sich über so ein paar Basics einig ist. Was zum Beispiel im Westfälischen Frieden geklärt wurde, war die Souveränität der Staaten.
Genau.
Das würde jetzt...
Wäre zum Beispiel
schon mal ein großes Problem.
Ja, also ich bin ein großer Anhänger des KSZE-Prozesses, ja, Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Da wurde nämlich genau das festgelegt, dass drei Prinzipien gelten. Souveränität ist das eine, hast du gerade gesagt. Also alle Staaten sind souverän, egal wie groß, wie klein, wie mächtig, wie ohnmächtig sie sind. Also Luxemburg ist genauso souverän und genauso wichtig wie Russland. Das Territorium, das sie besitzen, hat definierte Grenzen, innerhalb derer die einzelnen Länder das Sagen haben. Da können sie Gesetze machen, wie sie wollen, und das hat die anderen nichts zu interessieren. Das ist deren Problem. Das dritte ist Legalität. Ja, diese Legalität, die garantiert eben die Existenz aller dieser Staaten, und zwar auf der Ebene der Gleichberechtigung. So, und wenn wir diese Prinzipien beachten, dann könnten wir im Grunde genommen gut miteinander leben, und genau gegen diese drei Prinzipien verstößt Putin. Und zwar jetzt mit kriegerischen Mitteln, vorher mit diplomatischen Mitteln. Und im Laufe der Entwicklung sind dann eben diese Grundlagen letztendlich zu dem geworden, was wir im Völkerrecht dann auch wiederfinden. Und das ist dann so ein bisschen auch eine Grundlage gewesen, was wir 1648 gerade besprochen haben.
Jetzt haben wir den Westfälischen Frieden schon ein paar Mal geadelt, ihn aber auch etwas auseinandergenommen. Jetzt machen wir nochmal so eine Art Realitätscheck 2023. Was kann es der Westfälische Frieden noch geben? Was machen wir mit Vanessa Voss? Sie ist von der Bundeswehr-Uni in München. Hallo Frau Voss.
Hallo, danke schön.
Politikwissenschaftlerin sind Sie, Frau Voss. Beschäftigen Sie sich mit internationalen Beziehungen und eben Völkerrecht. Wenn Sie sich jetzt so Gedanken darüber machen, wie irgendein Konflikt auf dieser Welt aktuell gelöst werden könnte, landen Sie da manchmal gedanklich beim Westfälischen Frieden?
Dadurch, dass ich mich irgendwie auf diesen Abend vorbereitet habe, gedanklich sicherlich schon. Ich glaube, da fallen mir vielleicht manchmal auch in dieses Risiko zu denken, gut, damals haben wir den Krieg gelöst, ja, wir haben einen Frieden geschaffen, über den wir heute noch reden, muss man sich ja vorstellen, fast 400 Jahre später. Aber ich glaube, jeder Krieg heute, also auch wenn wir haben über die Ukraine gesprochen, nachdenken, muss man ja zumindest fragen, was könnte ähnlich sein, dass wir überhaupt darüber nachdenken, dass die Situation damals Lösungsmöglichkeiten für heute bietet. Und manche Dinge sind da, glaube ich, geeignet und manche vielleicht auch eher weniger.
Welche sind geeignet?
Also ich würde sagen, dass man zum einen, ich glaube, der Punkt hat auch schon, wurde auch schon so ein bisschen angesprochen, nachdenken muss darüber, über Frieden zu sprechen, auch wenn der Krieg noch andauert. Ja? Das bedeutet jetzt nicht, dass wir mit dem Finger auf Russland zeigen und sagen, Frieden jetzt sofort und an den Verhandlungstisch und wir wollen einen aufgezwungenen Frieden. Das funktioniert natürlich nicht. Ja? Es braucht Verhandlungsbereitschaft und wir dürfen nicht vergessen, das waren 30 Jahre Krieg und es war ein harter Krieg, ein Abnutzungskrieg, sprechen wir heute auch von. Und erst danach hat man sich zusammengesetzt und über mehrere Jahre verhandelt. Und wenn man da in die Ukraine blickt, dann muss man einfach sagen, dass Putin diese Verhandlungsbereitschaft nicht mitbringt und wir abwarten müssen, bis diese Zeit reif ist. Aber klar, diese Gedanken zu haben und vielleicht auch diese Ideen von dem Prozessuellen darüber nachzudenken, wie können wir über Krieg verhandeln und Frieden schließen, könnte essentiell wichtig sein, auch eben in diesem Konflikt.
Jetzt haben wir viel über die Ukraine gesprochen, aber ich will mal kurz an den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier denken. Der hat als Bundesaußenminister zugegebenermaßen noch gesagt, dass auch der Nahe und Mittlere Osten so eine Art westfälischen Frieden bräuchten. Da wird der Westfälische Frieden natürlich ziemlich strapaziert. Halten Sie das als Politikwissenschaftlerin für tragbar?
Das ist eine schöne Idee und da gab es auch schon Forschungsprojekte zu. Also an der University of Cambridge wurden da bereits Forschungsprojekte gestartet und man hat dort auch auf Syrien geblickt und gesagt, naja, vielleicht müsste man nicht sagen, das ist eine Blaupause für hier, aber eher so eine Art auch Toolkit. Also man guckt sich die Verhandlungen an und was können wir vielleicht aus dieser Toolbox rausziehen und heute anwenden. Aber ein spannender Punkt, den man vielleicht aus dieser Toolbox ziehen könnte und der, glaube ich, super wichtig ist, wäre die Oblivionsklausel. Ja, also der Gedanke, dass wir...
Das müssen Sie erklären.
Ja, versuche ich gerne.
Oblivionsklausel.
Richtig. Der Gedanke, dass wir Schuldfragen, Schuldzuweisungen, Wahrheitsbehauptungen nicht ausdiskutieren und festschreiben, wer war schuld. Und ich glaube, das sind so Wahrheitsfragen, wenn wir in den Nahen Osten blicken, ja, zwischen Juden, zwischen Moslems. Die Frage, was ist auch hier religiös richtig? Da werden wir zu keinem Ergebnis kommen. Und ich glaube, ein gutes Datum ist da 1948. Ja, das ist für die Palästinenser die Nakba, die Katastrophe. Ja, mhm. Und die Israelis feiern zur gleichen Zeit ihre Unabhängigkeit. Und das sind so Gedanken, wo man schon aufpassen muss, dass man sich nicht zu sehr in die Details verstrickt, sondern vielleicht in die großen Fragen denkt. Und ich glaube, da ist das so ein Teil dieser Toolbox, worüber man nachdenken könnte. Mhm.
Anderes, jetzt wieder aktuelles Beispiel in Bezug zur Ukraine. Letzte Woche war erst in Münster, also jetzt September 2023, Westfälischer Friedenskongress. Der Bundesverteidigungsminister war da, Vitali Klitschko. Ist das clever?
Auf jeden Fall. Ich glaube, das
aber es auch Westfälischen Friedenskongress zu nennen?
Ich glaube, da bestanden die Interessen darin, das auch in Münster tatsächlich zu handhaben. Mhm. Und es war ja auch eine Konferenz organisiert von Unternehmern vor Ort. Und ich glaube, es ist immer gut, über Frieden zu sprechen. In dem Fall auch mit der Ukraine. Ja, Vitali Klitschko war da und hat nochmal, glaube ich, in aller Deutlichkeit klar gemacht, wie die Situation in der Ukraine ist. Und dass Frieden ein hohes Gut ist, was wir, glaube ich, wenn ich auch für meine Generation sprechen kann, viel zu lange als eine naturgegebene Begebenheit angenommen haben und uns vielleicht nicht so richtig damit beschäftigt haben, was wir eigentlich tun müssen, damit Freiheit, Sicherheit in Europa und auf der Welt auch gewährleistet ist.
Sie haben es gerade gesagt, was der Westfälische Frieden für ein großer Frieden ist. 400 Jahre später sprechen wir immer noch über den. Aber er ist eben auch ein wunderbares Beispiel dafür, dass selbst nach so einer großen Friedensfindung wieder Krieg ausbricht. Und zwar nicht nur einer, sondern Dutzende über die Jahrhunderte. Haben Sie irgendeine Idee, Frau Fuß, wie man dauerhaft Frieden schließen kann?
Ich glaube, dann würde ich nicht mehr hier in Leipzig bei einer Stunde History stehen.
Warum nicht?
Auf ganz anderen
Bühnen. Gerade da. Die Leute müssen das ja hören.
Gerade läuft die Generaldebatte bei der UN-Generalversammlung. Vielleicht hätte ich da eine andere Rolle, das weiß ich nicht.
Ich würde Sie da jetzt hinschicken, wenn ich ehrlich bin.
Oh, das ist nett. Vielen Dank.
Aber mich fragt keiner.
Chefs reden. Nein, ich habe auch keine Lösung und Universallösung sowieso nicht für Frieden. Und das bringt mich vielleicht auch nochmal dazu zu sagen, ja, es ist sehr schön und wichtig, dass wir über den Westfälischen Frieden sprechen, aber nicht alles können wir heute so übertragen und es gibt immer irgendwelche eigenständigen Bedingungen, die anders sind in der Geschichte. Von daher braucht es einfach diese gegenseitige Bereitschaft. Ja, ich glaube, was auch wichtig ist und schon auch eine Lehre von damals, dass es Schutzmächte braucht, also Frankreich und Schweden damals. Wenn wir heute über den Nahen Osten sprechen, wäre vielleicht auch die Frage, wer könnte diese dritte Partei sein? Die EU versucht es manchmal so ein bisschen. Ich glaube, da ist sie diplomatisch zu schwach für. Aber Schutzmächte zu haben, generelle Bereitschaft zum Verhandeln, das sind, glaube ich, ganz gute Punkte und Voraussetzungen dafür, dass man erstmal über Frieden redet. Und das Militärische dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, es muss irgendwo die Erkenntnis reifen, dass wir auf dem Schlachtfeld nicht mehr vorankommen. Und das im Idealfall für beide Seiten. Und da sind wir, wie gesagt, zum Beispiel in der Ukraine gerade leider noch nicht.
Vanessa Fuß von der Bundeswehr Uni München. Sie bleiben bitte auf der Bühne, Frau Fuß, aber einen Applaus gibt es natürlich trotzdem. Ich hab ja eiskalt gelogen vorhin. Ich habe gesagt, es wurde mir geschenkt. Stimmt aber nicht. Du hast dafür Geld bezahlt.
Ja, ich habe
also
Spende
Friedensfindung
gegeben.
Ist auch nicht
ich
umsonst
eine Spende
machbar.
Gegeben.
Du hast eine Spende gegeben.
Ja, das ist was anderes.
Okay. Also Matthias, dauerhaften Frieden haben wir immer noch nicht. Wir hatten im Laufe der Jahrhunderte, aber auch nach dem Westfälischen Frieden immer wieder viele große, wichtige Friedensschlüsse.
Ja, auch sehr beeindruckende Friedensschlüsse, muss man sagen, weil nämlich öfters haben sich Menschen dann zusammengesetzt und überlegt, wie schaffen wir eine Stabilität in Europa, vor allem in der Mitte Europas, wo wir Deutschen leben und wo halt lange Zeit sehr viele unterschiedliche Deutsche gelebt haben. Die Franzosen haben gesagt, da leben die Deutschländer. Und einer davon war der Wiener Kongress 1815. Da haben wir dann in der Schule gelernt, das war Restauration. Also er war rückwärtsgewandt. Da wurde die alte Ordnung wiederhergestellt. Aber man hat eben auch Garantiemächte gehabt. Man hat sogar eine heilige Allianz gegründet. Das nächste, wo man sagen könnte, da haben auch schon mal Leute probiert, Frieden zu schaffen, war der Versailler Vertrag. Der wird in Deutschland immer als Grund oder einer der Gründe für den Zweiten Weltkrieg mitgenannt. Aber natürlich war es auch ein Versuch, Dinge anders zu organisieren, zumal bei den Dingen anzupacken, von denen man dachte, das sind die Gründe für den Ersten Weltkrieg gewesen. Also große Riesenreiche, Vielvölkerländer wie Österreich-Ungarn, wie das Osmanische Reich. Man hat versucht, den Balkan neu zu organisieren und anders zu sortieren, sage ich mal. Das ist leider alles mehr oder weniger in die Hose gegangen. Und ich wiederhole meine Begeisterung für die KSZE. Da dachte ich immer, dass die ein Produkt ist, wo man sagen könnte, das hält ein bisschen länger. Und jetzt sehen wir, dass genau gegen die Prinzipien des Vertrages, den der Mann mit den großen Augenbrauen, Leonid Brezhnev, unterschrieben hat, sein Nachfolger Wladimir Putin jeden Tag mit sehr vielen Marschflugkörpern.
Das mit dem Nachfolger ist jetzt aber auch ein bisschen.
No, kann man schon sagen.
Danke, Matthias.
Gerne.
Ich würde Frau Westphal und Herrn Schmidt wieder auf die Bühne bitten. Damit wir jetzt hier die Runde eröffnen und das Plenum eröffnen, jeder, der mag, kann Fragen stellen. Wir haben zwei Crewmitglieder, die mit dem Mikro unterwegs sind und eure Fragen einsammeln, wenn ihr was fragen möchtet. Frau Voss, geht das so, oder? Mit dem Stuhl? Ja, okay. Händchen hoch, wenn wer was wissen mag.
Das war so umfassend, dass wir alle Fragen,
das hatten wir ja noch nie,
beantwortet haben.
Ah, da vorne.
Ich habe mal in einem Interview gelesen mit einem Historiker, da ging es eigentlich um Stress in der modernen Arbeitswelt und dass wir immer erreichbar sein müssen rund um die Uhr, wie stressig das ist. Und der Historiker hat darauf geantwortet, im 30-jährigen Krieg waren die Leute 24 Stunden für die Schweden erreichbar, das war viel stressiger. Daraus abgeleitet meine Frage, wir sprechen über einen 30-jährigen Krieg auf diesem Territorium, aber es war ja nicht die ganze Zeit überall Krieg. Also kann man das irgendwie, wie viel hat denn der Durchschnittsbewohner dieses Territoriums wirklich in den 30 Jahren mitbekommen? Gab es da so Schwerpunktregionen, die mehrfach verwüstet wurden und wo man vielleicht auch heute noch Resultate davon sieht? Also dass da, keine Ahnung, die Kirchen alle zerstört wurden und bis heute nicht wieder aufgebaut worden sind? Oder wie war da so die Intensität verteilt auf das Gebiet?
Frage in die Runde. Herr Schmidt?
Danke, ja. Die Frage ist natürlich entweder sehr kurz oder sehr, sehr lange zu beantworten. Sehr kurz heißt, der Krieg, es hat etwa 100 Jahre gedauert, bis die Bevölkerungsverluste ausgeglichen waren. Es hat wesentlich kürzer gedauert, bis die Ressourcenverluste ausgeglichen waren. Und man muss sagen, dass natürlich es unterschiedlich stark belastete Gegenden gegeben hat. Es gibt eine so eine Art Diagonale, die sich irgendwie so von Brandenburg oder von Pommern besser gesagt bis in Elsass zieht durch Deutschland. Das ist die am stärksten betroffene Gegend gewesen. Und es gibt Gegenden, wo dieser Krieg praktisch nicht stattgefunden hat, die auch zum Heiligen Römischen Reich gehören, zum Beispiel südlich der Alpen oder südlich des Alpenkammes. Also in Südtirol war von diesem Krieg gar nichts zu spüren und das ist wirtschaftlich zu dieser Zeit sehr prosperierend. Das ist also, das müsste man sehr genau im Detail sehen und sich ansehen. Aber wie gesagt, es gibt Gebiete, wo fast menschenleer waren am Ende des Krieges oder zwischendurch. Und natürlich war der Krieg nicht überall. Aber dadurch, dass die Armeen sich ja nur ernähren konnten, indem sie von Ort zu Ort zogen, war natürlich der Krieg überall zu spüren. Und er konnte, und das war bei den damaligen Kommunikationsbedingungen auch bekannt, er konnte jederzeit überall auftauchen, dieser Krieg, und zwar mit großen Truppenverbänden. Und dann war es fast egal, ob das feindliche oder eigene Truppen waren für die Zivilbevölkerung, weil jeder Soldat zumindest mal so eine Art Feind. Natürlich, die eigenen Leute, eigene Konfession wurden mehr unterstützt als die anderen, aber trotzdem, es war für alle schwer und dann wurde es eben knapp mit den Nahrungsmitteln.
Ja, ich würde es eigentlich nur noch kurz ergänzen. Also wir haben ja immer die Vorstellung, dass 30 Jahre Krieg geführt worden sind, also dass überall gekämpft worden ist und das ist eben überhaupt nicht der Fall. Das hat Georg Schmidt eben gesagt. Und wichtig ist eben auch, dass doch mehr Menschen gestorben sind an Krankheiten und Seuchen und sozusagen an Folgen des Kriegsgeschehens als wirklich bei Kriegen direkt im Gefecht. Und das muss man sich eben auch noch mal vor Augen führen, dass wir eine ganz andere Art auch der Kriegführung haben im 30-jährigen Krieg. Also es gibt keine großen offene oder ganz wenige offene große Feldschlachten. Der Standard waren Belagerungen. Und so kann man sich dann auch erklären, dass bei diesen Belagerungen dann, wenn dann eben die Menschen vom Land in die Städte rennen, um sich zu schützen, dann werden sie belagert und dann auf diesem engen Raum dann brechen, dann hat man hygienisch schlechte Verhältnisse, man hat sozusagen Mangelernährung, man hat durch die Enge also Krankheiten und Seuchen und so weiter und so fort. Also es ist eine ganz andere Art von Kriegführung, mit der wir es da zu tun haben. Und die Menschen, die gestorben sind, sind sehr häufig eben nicht durch Kriegsgeschehen selbst, sondern in der Folge von kriegerischen Handlungen geschehen.
Ja, da sehen wir noch eine Hand. Ach, noch, jetzt kommen sie nämlich.
Ja, jetzt sind wir ja auch in Leipzig in der Nähe von Lützen. Und in Lützen ist ja auch Gustav Adolf gefallen. Der schwedische König. Die Frage ist, wir haben ja vorhin von Schutzmächten gehört, auch es gab ja letztens erst eine Folge zum Thema schwedische Herrschaft in Wismar.
Sehr gut, ein Dauerhörer.
Ja. Seit mehreren Jahren, ja.
Sehr gut. Wie fandst du die Folge?
Sehr gut.
Sehr gut.
Wie alle Folgen, Marco.
Jetzt hör auf.
Fast alle. Manche kann man nicht abends hören, wenn man neben den Kindern sitzt.
Ich habe mich das vorhin schon bei Mathis gefragt. Mathis, wie alt bist du eigentlich? Wo bist du? Wie alt bist du? Hältst du das alles aus hier? Gut. Ja.
Meine Frage deswegen auch nochmal zur Rolle Schwedens. Also wir haben vorhin von Schutzmächten gehört. Schweden war ja damals eine europäische Großmacht, jetzt eher nicht mehr so. Also von daher vielleicht auch die Frage, also wie hat Schweden auch auf den Westfälischen Frieden, aber auch auf den 30-jährigen Krieg eingewirkt?
Wollen Sie mal anfangen, Frau Westphal?
Ja, ich fange einfach mal an, weil die Schweden ja eine ganz wichtige Rolle spielen bei den Friedensverhandlungen mit Schwerpunkt dann eben in Osnabrück. Und es ist tatsächlich so, dass wir doch bei den Verhandlungen eine relativ enge Allianz haben zwischen den Schweden und den Protestanten, den protestantischen Reichsständen, also den Fürsten, Kurfürsten, Reichsstädten. Und ohne die Schweden und die Unterstützung der Schweden jetzt mit Blick auf diese protestantischen Reichsstände wäre der Frieden wahrscheinlich in der Form auch gar nicht möglich gewesen. Also die Schweden haben sich gerade in der Endphase der westfälischen Friedensverhandlungen immer wieder auch hinter die Protestanten gestellt und haben dann eben wirklich versucht, auch diese protestantischen Interessen zu unterstützen. Schweden selbst hat im Jahr 1648 dann aber doch die protestantischen Verbündeten auch etwas vor den Kopf gestoßen, weil Schweden eine sehr hohe Satisfaktionsforderung gestellt hat. Also nicht nur territoriale Gebiete wollte man haben, man wollte auch eben Geld haben, eine riesengroße Summe. Und da waren die protestantischen Reichsstände auch völlig überrascht davon, dass jetzt hier so eine Riesensumme plötzlich im Raum steht. Und da muss man sagen, da waren auch einige sehr von den Schweden enttäuscht. Also dass sie da so stark die Eigeninteressen jetzt favorisieren, obwohl man doch sich eigentlich immer als Schutzherr der Protestanten dann also gezeigt hat.
Dabei haben wir ja gehört, wie wichtig Schutzmächte sind für Friedensverhandlungen. Ne?
Darf ich noch ganz kurz beginnen, weil es ja um Lützen auch ging in dieser Frage. Also Schweden wird ja im 19. Jahrhundert oder Gustav Adolf als der große Glaubensheld aus dem Norden dargestellt, der die Protestanten vor dem Untergang bewahrt hat. Das ist, hat Frau Westphal schon gesagt, annähernd richtig, aber man muss natürlich sagen, Schweden greift in diesen Krieg nicht deswegen ein, sondern Schweden greift als Großmacht in diesen Krieg ein, weil auf der Südseite der Ostsee sich mit Wallenstein und dem Kaiser jetzt eine ganz andere Macht als vorher die Deutschen, wie Sie gesagt haben, kleinen Territorien dort feststellen lässt. Und das will Gustav Adolf verhindern. Er greift dann in diesen Krieg ein und die deutschen Protestanten sind zunächst eher zögerlich und gehen erst in dem Moment auf die Seite Gustav Adolfs, als eben, ich sage nur eins, Brand von Magdeburg, der Wittili, also G. Gegner in die Schuhe geschoben. Und daraufhin geht dann auch der Kurfürst von Sachsen, der lange, lange gerufen wurde auf evangelischer Seite, er soll das Bündnis mit dem Kaiser aufgeben und sich auf die zu den protestantischen Reichsständen schlagen. Der macht das dann. Das führt dazu, dass eben dieser Siegeszug Gustav Adolfs überhaupt erst beginnen kann. Ich glaube, das ist einfach wichtig. Das ist eine Großmacht, die in den Krieg aus Machtinteressen, nicht aus konfessionellen Motiven eingreift.
Und dann hatten wir da, oh, da kommt noch was. Zwei Fragen da hinten.
Ich bin schon ja, Stichwort Religion. Also ich bin eine Generation vor Ihnen, mindestens. Und meine Generation hat nicht nur quasi gehofft,
dass... Matthias, bin ich mir da nicht sicher, dass Sie eine Generation...
Es ist ja Gott sei Dank Hörfunk. Nein, meine Generation
hat... Sag mal, das ist ja... Ja,
die Wahrheit.
Nein, ich meine, man sieht nicht genau. Egal. Also nochmal, meine Generation hat nicht nur auch gehofft, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg nun beim Frieden bleibt, jedenfalls in unserer Region, sondern meine Generation hat, glaube ich, mehrheitlich auch gedacht, dass Religion keine Kategorie mehr in Westeuropa oder in Europa oder in den USA ist, an der entlang Konflikte so ausbrechen können, dass daraus Kriege entstehen. Jetzt wird offensichtlich Religion als Kategorie ja wieder eingeführt. Ist das etwas, was bei Putin einfach nur Trick 17 ist, weil er damit sein Volk hinter sich bringen kann? Oder auch gerade wir hier im Ostdeutschland, ich glaube die Region in Westeuropa, die am wenigsten mit Kirche am Hut hat, ist das auch eine Brille, die wir aufhaben, die schlicht falsch ist, dass Religion in vielen anderen Orten sehr wohl noch eine Rolle spielt?
Frau Voss hat sich direkt das Mikrofon geschnappt.
Genau, da fühle ich mich doch berufen zwischen den beiden Historikern hier. Nee, genau, danke. Die Frage zu Religion. Ich würde sagen, dass wir auch in Russland, in der Ukraine, aber auch in Israel, Palästina, dass wir da nicht unbedingt von einem Religionskrieg sprechen. Also ich denke, dass Religion da eher ein vorgeschobener Grund ist. Und man spricht auch eigentlich nicht von einem Religionskrieg, sondern es ist vielmehr ein Krieg mit verschiedenen Gründen und eher multiethnischer Krieg, ja, wo auch Religion ja ganz viel zu tun hat mit Volk und mit Verbundenheit. Von daher würde ich da ein bisschen vorsichtig sein, das nur so als Religionskriege zu sehen. Aber es stimmt natürlich, dass auch in der arabischen Welt, auch zwischen den Konfessionen, ja, so bei den Muslimen selbst, das durchaus eine Rolle spielt. Und ja, was Putin konkret angeht, ich glaube, was er sagt und was er denkt, sind zwei ganz verschiedene Dinge. Und seine wahren Kriegsgründe liegen da, glaube ich, viel, viel tiefer und stehen im Machtinteresse, ja, wie wir es gerade ja auch schon gehört haben.
Zwei Fragen nehmen wir noch mit. Auf jeden Fall den Herrn da hinten jetzt erstmal. Den haben wir nämlich schon zweimal hier frecherweise übersprungen. Ja, und dann noch hier vorne. Wir laden euch ja alle noch auf eine Limo ein, ne? Deshalb... machen wir auch mal Schluss gleich.
Mir ist die Frage erst so jetzt im Rahmen der Diskussion gekommen. Ich meine, so ein Friede in der damaligen Zeit ist ja schon was Revolutionäres und da gab es ja auch keine Blaupause. Ich meine, da waren ja Riesentruppen irgendwo unterwegs und es gibt ja keinen Radiosender, so wie hier gesagt, General Dönitz kapituliert jetzt, es war ja, oder Admiral Dönitz, es war ja irgendwie keine richtige Kommunikation und Riesentruppen.
Können Sie das Mikro näher am Mund halten? Wir hören Sie sonst.
Wie konnte denn da eine Demobilisierung vonstatten gehen? Das muss doch eine Katastrophe für die Bevölkerung gewesen sein. Da waren massenweise Leute ohne jedes Kommando. Ich meine, wenn davor ein Krieg war, dann gab es wenigstens einen General oder sowas, aber danach, nach so einem Frieden, das muss doch reine Anarchie geherrscht haben.
Also ja, ich denke, wir spielen uns die Bälle wieder zu. Ja, also es ist eine völlig berechtigte Frage. Wie funktioniert das denn eigentlich? Also mit dem Westfälischen Frieden und der Verkündung des Friedens ist natürlich quasi nicht alles vorbei, sondern in der Tat ist es so, es musste in der Tat ein eigener, das nennt sich Nürnberger Exekutionstag. Man musste nochmal ein eigenes Treffen organisieren, das wiederum auch 2 Jahre gedauert hat, nämlich 1649-50, um im Grunde diese ganze Frage der Abdankung der Truppen, vor allem dann der Bezahlung dieser Söldner dann zu organisieren. Also wir haben immer nur den Westfälischen Friedenskongress vor Augen, da hat es sozusagen 5 Jahre gedauert, bis man da wirklich sich auf der politischen Ebene hat verständigen können. Die militärischen Fragen und die Abdankung, dieses konkrete Umsetzen, musste dann nochmal eigens verhandelt werden. Und das geschieht dann erst dann 1649, 50. Und die meisten, und wir haben so ein Indiz, wann fangen die Menschen eigentlich an, irgendwie an den Frieden zu glauben und ihm zu vertrauen? Das beginnt eigentlich erst nach 1650, weil wir da die meisten Friedensfeste haben. Also das ist nicht 1648 und auch nicht 49, sondern ab 1650 nach der Abdankung der Truppen mit dem Nürnberger Exekutionstag. Und das sind genau die Fragen, die richtigen Fragen, die sie gestellt haben. Das musste eigens nochmal organisiert werden. Also das heißt, zweistufiges Verfahren, erst sozusagen auf einer politischen Ebene und die Grundbedingungen des Friedens regeln und dann im zweiten Schritt die militärisch konkrete Umsetzung des Friedens und die militärischen Fragen in den Fokus rücken.
Wenn ich ganz kurz noch dazu sagen darf, es gibt ja diese These vom 32-jährigen Krieg. Das ist natürlich sozusagen für solche Sendungen etwas weniger geeignet als ein 30-jähriger Krieg.
Die Runden, wir haben auch den 7-jährigen Krieg
gemacht. Das ist ein bisschen anders. Aber der andere Krieg, über den sich ja offensichtlich schon berichtet, ist der 80-jährige niederländische Krieg. Ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist was anderes. Wir müssen uns 1608, wir dürfen uns jetzt nicht vorstellen, dass der Krieg einfach weiterging. Sondern wenn noch etwas funktioniert hat 1648, da waren das militärische Kommandostrukturen. Und wir wissen, dass in Prag, wo ja noch Krieg herrschte bis zum letzten Tag, wo es darum ging, die ganze Stadt Prag zu erobern, da hat als der Friedensbote mit dem Friedensvertrag von Münster und Osnabrück eingetroffen ist, hat auch die Beschießung aufgehört. Da war an dieser Stelle zumindest mal Schluss, in anderen Gebieten auch. Also das heißt aber noch nicht, dass jetzt überall, und wir hatten ja davon gesprochen, dass weniger die direkten Kriegsfolgen als solchen, Hungersnöte, die völlig brachliegende Wirtschaft, dass die eben das Problem nach 1648 war. Und die Verhandlungen sind dann eigentlich relativ zügig um diese Abwicklung und Demobilisierung ist teuer. Das hatte ich vorhin schon mal gesagt. Ja. Das heißt, diese 5 Millionen Gulden, die Schweden bekommen wollte, das hat nicht die Kosten getragen, um deren Armee zu demobilisieren. Also die hatten 10 Millionen gefordert. Erst 12 sogar. Und das muss man eben bei diesen Dingen berücksichtigen. Und was ganz wichtig ist, die Gegenden waren menschenleer, sodass viele Söldner aufgenommen werden konnten und wieder in Zivilberufe zurückkehren konnten. Und Kriege in Europa gingen weiter, Frankreich gegen Spanien. Und dort sind die Söldner hingegangen und haben dort weitergekämpft für neue Dienstherren.
Danke. Ja. Und letzte Frage vorne. Ah, Herr Rauch.
Ja. Ja. Sie haben ja sehr schön beschrieben, alle miteinander, dass es auf der einen Seite darum ging, über den Frieden zu verhandeln in Münster und Osnabrück, aber dass es zunächst mal darum ging, wie verhandeln wir eigentlich? Also das Verhandeln musste verhandelt werden. Und hier ist häufig schon heute Abend die Rede davon gewesen vom KSZE-Prozess. Der hat im Prinzip auch den Inhalt, mit welchen Verfahren können wir denn aufeinander zugehen, um einem Frieden näher zu kommen in einem Konfliktfall oder in einem Spannungsfall. Meine Frage zielt darauf, haben die das in Münster und Osnabrück neu entwickelt, das Verfahren oder die Regeln? Oder gab es Vorbilder, zu denen man gegriffen hat, wo man gesagt hat, die haben da getaugt, die können wir jetzt auch mal zumindest hier ausprobieren?
Frau Westphal.
Ja, also man muss tatsächlich sagen, das ist der erste sozusagen Gesandtenkongress und das ist der erste multilaterale Kongress, den wir überhaupt in der Geschichte haben. Es gab die Konzilien. Wenn man jetzt in irgendeiner Form Vorbilder sucht, könnte man sagen, man könnte in diese Strukturen gucken. Aber das in Münster und Osnabrück war einzigartig, war etwas völlig Neues und dieses Finden von Regeln des Verhandelns ist ein ganz wichtiger Bestandteil der Friedensverhandlungen selbst gewesen. Und das ist, glaube ich, auch das, wo man dann wirklich davon sagen kann, dass man hier so wichtige Schritte in Richtung modernes Völkerrecht gegangen ist, weil man einfach erstmal sondieren musste, dass es zwar durchaus Rangunterschiede gibt und auch zeremonielle Unterschiede gemacht werden können, aber dass man auf einer Verhandlungsebene dann doch in Augenhöhe miteinander reden muss und soll. Und auch kleinere Fürsten, auch kleinere Reichsstädte, die hatten alle ihre Berechtigung. Und ich will noch einen Punkt sagen, der mich immer etwas sehr stört, wenn man davon spricht, dass Schweden und Frankreich die Garantiemächte sind. das ist richtig auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch nicht ganz richtig, weil nämlich alle Mächte, die gewissermaßen diese Friedensverträge unterschreiben, Garantiemächte sind. Also alle, die die unterschreiben, sind Garantiemächte. Und nicht nur Frankreich und Schweden, weil wir haben immer das Gefühl, dass die großen Mächte die entscheidenden Treiber sind. Aber entscheidend sind beim Westfälischen Friedenskongress eben wirklich die weniger Mächtigen, die kleineren Reichsfürsten, Reichsstädte, Kurfürsten. Und im Grunde ist es wirklich auch so, dass sie dann Gehör finden. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, der dann bei dem Westfälischen Frieden für den Mittleren Osten diskutiert wurde, dass alle Parteien, die beteiligt sind am Kriegsgeschehen, im Grunde auch bei Friedensverhandlungen berücksichtigt werden sollen, unabhängig von religiösen oder politischen Machtkonstellationen. Und dass das ein Schlüssel auch dann für den Westfälischen Frieden zum Erfolg war.
Dann treffen wir uns jetzt draußen für die Limo und am Bücherstand, wenn ihr gerne mögt und ein bisschen mit uns quatschen möchtet und auch mit unseren Gästen. Vielen Dank an alle hier auf der Bühne. Ja, und vielen Dank vor allem an euch, dass ihr heute gekommen seid. Schönen Abend noch. Ciao.
Das war ein sehr schöner Abend mit euch in Leipzig. Dafür auch nochmal vielen Dank hier bei uns zurück aus dem Studio. Und der Hinweis, dass wir uns ja bald schon wiedersehen können, wenn ihr wollt, weil wir im November noch zweimal live euch in Thüringen treffen wollen. Einmal am 2. November in Ilmenau und am 22.11. in Sondershausen. Schaut auf deutschlandfunknova.de vorbei, da könnt ihr euch für die beiden Veranstaltungen anmelden. Nächstes Mal geht's um den wahrscheinlich berühmtesten Lampenladen der Weltgeschichte, nämlich Erichs Lampenladen. Falls ihr nicht wisst, wovon ich rede, wartet einfach bis nächste Woche, da lernt ihr dann mehr über den sogenannten Palast der Republik. Markus Dichmann ist mein Name, bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht's gut, ciao.